Apostelgeschichte. Kapitel 1 aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachtet. Apostelgeschichte. Kapitel 1 bezeugt, dass sie nicht bloß das Wort Gottes ist, das den Beginn der Gemeinde Gottes ankündigt, sondern ein entscheidender Wendepunkt, der aufzeigt, wie das Evangelium aus Wasser und Geist, das Jesus Christus bereits vollendet hat, innerhalb der frühen Gemeinde bezeugt wird. Dieses Kapitel spricht nicht von einer neuen Heilswahrheit, sondern befasst sich mit dem geistlichen Vorbereitungsprozess, um das bereits erfüllte Evangelium des Heils der ganzen Welt zu predigen. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Verse 1 bis 3, 40 Tage nach der Auferstehung. Die Bestätigung des ein für allemal vollendeten Dienstes des Evangeliums. Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren, bis zu dem Tage, an welchem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, welchen er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt hat, indem er 40 Tage hindurch von ihnen gesehen wurde und über die Dinge redete, welche das Reich Gottes betreffen. Lukas erwähnt den ersten Bericht und verzeichnet die Ereignisse von dem Moment an, als Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den von ihm auserwählten Aposteln durch den Heiligen Geist Befehle erteilt hatte. Es wird berichtet, dass der auferstandene Jesus den Jüngern 40 Tage hindurch erschien und über die Dinge redete, welche das Reich Gottes betreffen. Diese Zeitspanne diente nicht dazu, neue Lehren hinzuzufügen. Vielmehr war es eine Zeit, in der die Jünger die bereits vollbrachte Errettung klar erkennen sollten. Dies bezieht sich auf das Ereignis, bei dem das Evangelium Gottes durch die Auferstehung bestätigt wurde, nachdem Jesus die Strafe für die Sünde am Kreuz getragen hatte, und zwar durch jene Ordnung, bei der die Sünden der Welt durch die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, auf ihn übertragen wurden. Die Apostelgeschichte stellt keine Historie der Erschaffung des Heils dar, sondern dokumentiert den Zustand der Jünger Jesu, die darauf warteten, die bereits vollendete Errettung zu bezeugen. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Verse 4 bis 5. Die Beziehung zur Wassertaufe, die Johannes spendete. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr von mir gehört habt. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geiste getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Jesus versammelt sich mit den Aposteln und befiehlt ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf das zu warten, was der Vater verheißen hatte und was sie von ihm gehört hatten. Er sagte: Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geiste getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Dies bezeugt, dass Jesus, nachdem die Sünden der Welt durch die von Johannes empfangene Taufe auf ihn übertragen worden waren, am Kreuz die Strafe für die Sünde auf sich nahm, von den Toten auferstand und den Glaubenden den Heiligen Geist als Gabe offenbarte. Die Wassertaufe des Johannes verweist auf jenes Ereignis, bei dem die Sünden der Welt tatsächlich auf den Leib Jesu übertragen wurden, indem Jesus sich von Johannes dem Täufer taufen ließ und so die Sünden der Welt auf sich nahm. Die Taufe mit dem Heiligen Geist hingegen ist das Zeugnis jenes Werkes, bei dem der Heilige Geist auf diejenigen herabkommt, die an dieses Evangelium aus Wasser und Geist glauben und eben diese Tatsache bezeugt. Der Heilige Geist kommt nicht, um das Problem der Sünde zu bearbeiten. Vielmehr bezieht sich dies auf das Werk des Heiligen Geistes, bei dem er auf die Gläubigen herabkommt, für die die Strafe der Sünde bereits beendet ist und sie dazu befähigt, das Evangelium aus Wasser und Geist zu bezeugen. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Verse 6 bis 8. Der Zweck des Heiligen Geistes. Zeugen des Evangeliums aus Wasser und Geist jenseits persönlicher Erfahrung. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Er sprach aber zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Gehet nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Matthäus Kapitel 28, Verse 16 bis 20. Als die Jünger zusammenkamen, fragten sie: Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Und zeigten damit weiterhin Interesse an einer diesseitigen Wiederherstellung. Jesus entgegnet jedoch, dass die Zeiten und Zeitpunkte das sind, was der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat, weshalb es nicht ihre Sache sei, diese zu wissen, und offenbart ihnen das Wesen ihrer Mission. Der Herr verkündet: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Der Zweck des Kommens des Heiligen Geistes bestand nicht in persönlicher Ekstase oder der Stärkung religiösen Eifers. Sein Zweck lag vielmehr darin, sie dazu zu bringen, das bereits vollbrachte Evangelium aus Wasser und Geist bis ans Ende der Erde zu bezeugen. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Verse 9 bis 11. Die Verkündigung der Vollendung des Sühnedienstes und die Eröffnung des Zeitalters des Heiligen Geistes. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen hinweg. Und wie sie unverwandt gen Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißem Kleide bei ihnen, welche auch sprachen: Männer von Galiläa, was stehet ihr und sehet hinauf gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird also kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Es heißt: Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen hinweg. Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu stellen kein bloßes Verschwinden dar, sondern sind eine Botschaft, die verkündet, dass der gesamte Sühnedienst auf Erden vollendet ist. Es bedarf keines wiederholten Tragens von Sünde und keiner weiteren Strafe für die Sünde mehr. Die Errettung wurde bereits innerhalb des Dienstes von Jesus und Johannes dem Täufer vollendet und erfüllt. Zwei in weiße Kleider gewandete Männer standen bei ihnen und sprachen: Männer von Galiläa, was stehet ihr und sehet hinauf gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird also kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist erweckt die Erkenntnis, dass es sich nicht um einen Glauben handelt, der nur vage in den Himmel blickt. Vielmehr muss dieser Glaube das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist, welches bereits vollbracht ist, auf dieser Erde mutig bezeugen. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Verse 12 bis 14, das Wesen des Wartens. Keine Buße zur Wegnahme der Sünde, sondern das Warten auf den Dienst. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berge, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie auf den Obersaal, wo sie blieben. Sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, Alpheus Sohn, und Simon, der Eiferer, und Judas, Jakobus Bruder. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit etlichen Weibern und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Die Jünger kehrten von dem Berg, der Ölberg genannt wird, nach Jerusalem zurück, stiegen hinauf in den Obersaal, in dem sie sich aufhielten, und widmeten sich einmütig und völlig dem Gebet. Dieses Warten war keine Zeit der tränenreichen Buße, um die Wegnahme der Sünde zu erlangen oder um den Entschluss zu fassen, Heiligung zu erreichen. Dies liegt daran, dass Jesus bereits ihr Herr geworden war, indem er die Taufe von Johannes empfing, um die Sünden der Welt auf sich übertragen zu lassen, das Gericht für die Sünde am Kreuz auf sich nahm und von den Toten auferstand. Nun bereiteten sich diejenigen, die Jesu Jünger geworden waren, durch die verheißene Gegenwart des Heiligen Geistes auf die umfassende Verkündigung des Evangeliums aus Wasser und Geist vor. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Verse 15 bis 26, die Qualifikationen eines Apostels, Voraussetzungen für einen Zeugen, der die Taufe und Auferstehung Jesu sah. Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach, es war aber eine Menge von etwa 120 beisammen. Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, welche der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat, über Judas, der denen, die Jesum griffen, ein Wegweiser geworden ist. Denn er war unter uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Dieser nun hat zwar von dem Lohne der Ungerechtigkeit einen Acker erworben und ist, kopfüber gestürzt, mitten entzwei geborsten, und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Und es ist allen Bewohnern von Jerusalem kund geworden, so dass jener Acker in ihrer eigenen Mundart Akeldama, das ist Blutacker, genannt worden ist. Denn es steht im Buche der Psalmen geschrieben, seine Wohnung werde öde, und es sei niemand, der darin wohne, und sein Aufseheramt empfange ein anderer. Es muß nun von den Männern, die mit uns gegangen sind in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, anfangend von der Taufe Johannes bis zu dem Tage, an welchem er von uns aufgenommen wurde, von diesen muß einer ein Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Und sie stellten zwei dar, Joseph, genannt Barsabas, der Justus Zubenamt war, und Matthias. Und sie beteten und sprachen, du, Herr, Herzenskündiger aller, zeige von diesen beiden den einen an, den du auserwählt hast, um das Los dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von welchem Judas abgewichen ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Und sie gaben Lose über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde den 11 Aposteln zugezählt. Als sie einen Apostel ergänzten, um den leeren Platz von Judas Iskariot zu füllen, waren die Kriterien sehr streng und klar. Petrus sagt, anfangend von der Taufe Johannes bis zu dem Tage, an welchem er von uns aufgenommen wurde, von diesen muß einer ein Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Die Voraussetzung für einen Apostel bestand nicht in Charakter oder Eifer, sondern musste es jemand sein, der den Dienst Jesu, das Tragen der Sünden der Menschheit durch die Taufe, sowie das Ereignis der Auferstehung, das diese Wegnahme der Sünde bestätigte, direkt gesehen hatte und gemeinsam mit den anderen bezeugen konnte. Zusammenfassend setzt Apostelgeschichte Kapitel 1 voraus, dass das Heil bereits durch die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, und das Kreuz vollendet wurde. Es besagt, dass der Heilige Geist kam, um zu bewirken, dass dieses vollendete Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist der ganzen Welt bezeugt wird und dass die Gemeinde Gottes keine Institution ist, die aus sich selbst heraus Errettung schafft. Vielmehr war sie eine Gemeinschaft von Zeugen, die das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist über die bereits vollbrachte Errettung predigt. Apostelgeschichte. Kapitel 1 verkündet uns durch die historische Struktur des Evangeliums unmissverständlich, dass ohne das Fundament des Wortes vom Evangelium aus Wasser und Geist auch kein wahres Werk des Heiligen Geistes existieren kann. Eine Predigt von Paul C. Jong. Wenn wir die Worte aus Apostelgeschichte, Kapitel 1, Verse 1 bis 26, aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachten, das von Pastor Paul C. Jong gepredigt wird, so ist dieses Kapitel nicht einfach ein Bericht über die Geburtsstunde der Gemeinde. Es ist vielmehr ein feierlicher Prozess, in dem Gott Zeugen einsetzt, um das bereits vollendete Evangelium der Errettung aus Wasser und Geist zu bezeugen. Lukas offenbart in den Versen 1 bis 3 der Einleitung der Apostelgeschichte, dass er das Fundament des Evangeliums bereits im Lukas-Evangelium durch den Ausdruck von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren, festgehalten hatte. Die Dinge, die das Reich Gottes betreffen und die er lehrte, während er den Jüngern nach seiner Auferstehung 40 Tage lang erschien, stellten keinen Prozess dar, um eine neue Methode der Errettung zu erschaffen. Dies war ein Prozess, um den Jüngern zu offenbaren, dass Jesus die Sünden der Welt bereits auf sich genommen hatte, indem er sich am Jordan von Johannes dem Täufer taufen ließ, die Strafe für die Sünde trug, diese am Kreuz auf sich nahm und jene Heilswahrheit durch die Auferstehung von den Toten bestätigte, wodurch er sie zu Evangelisten machte. In den Versen 4 und 5 befahl Jesus den Jüngern, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Dieser Befehl, auf den Heiligen Geist zu warten, impliziert die Notwendigkeit des Dienstes der Jünger, die bereits vollendete Errettung zu bezeugen. Der Heilige Geist ist niemand, der die Sühne aus sich selbst heraus vollbringt, sondern er ist derjenige, der in unseren Herzen das Wort der Heilswahrheit bestätigt, dass Jesus die Sünden der Welt auf sich nahm, indem er die Taufe von Johannes empfing, sie an seinem Leib trug und den Lohn der Sünde am Kreuz bezahlte. Daher ist das Kommen des Heiligen Geistes ein Ereignis, bei dem man mit Kraft bekleidet wird, um das bereits vollendete Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist mutig zu bezeugen. In den Versen 6 bis 8, als die Jünger fragten, »Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her?« lenkte Jesus ihre Aufmerksamkeit von der politischen Wiederherstellung oder dem Zeitpunkt ab und erklärte, »Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.« Hier ist ein Zeuge nicht einfach jemand, der Wunder vollbringt, sondern jemand, der von der Errettung spricht, bei der Jesus Christus die Sünden der Welt durch die von Johannes empfangene Taufe auf sich nahm und die Strafe für die Sünde am Kreuz vollständig verbüßte. Die Kraft des Heiligen Geistes geht stets mit dem Glauben einher, der an die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, und an das Kreuz glaubt und befähigt einen dadurch, das Evangelium der Wegnahme der Sünde der ganzen Welt zu bezeugen. In den Versen 9 bis 11, als Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, sagten Engel, »Was stehet ihr und sehet hinauf gen Himmel?« und lenkten so den Blick der Jünger zurück auf die Mission auf dieser Erde. Dies besagt, dass, da Jesus die Sünden der Welt durch die von Johannes empfangene Taufe auf sich nahm, das Gericht über die Sünde erlitt und den Dienst der Errettung durch seine Auferstehung von den Toten beendete, die Mission, jenes vollendete Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist der ganzen Welt zu bezeugen, nun der Gemeinde und den Heiligen anvertraut worden ist. Die Aufgabe, die den Heiligen bleibt, welche auf den Herrn warten, der auf dieselbe Weise wiederkommen wird, wie er nach seiner Auferstehung von den Toten und seiner Himmelfahrt in den Himmel aufgefahren ist, besteht darin, das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist der ganzen Welt zu predigen. Schließlich wird in dem Prozess der Verse 21 und 22, indem sie einen Apostel einsetzten, um Judas Iskariot zu ersetzen, die Bedingung für einen Apostel sehr deutlich dargelegt. Es musste jemand sein, der, wie es heißt, von den Männern, die mit uns gegangen sind in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, anfangend von der Taufe Johannes bis zu dem Tage, an welchem er von uns aufgenommen wurde. Dies betont, dass das Amt eines Apostels jemanden erforderte, der die Tatsache miterlebte und glaubte, dass Jesus die Sünden der Menschenwelt auf sich nahm, indem er die Taufe von Johannes empfing, sowie seinen Tod am Kreuz und den gesamten Prozess der Auferstehung von den Toten. Die Gemeinde der Apostelgeschichte war keine Versammlung von Menschen, die nur das Leiden am Kreuz kannten, sondern eine Gemeinschaft von wiedergeborenen Menschen, die die Wegnahme der Sünde empfingen, indem sie an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubten. Heute teilt uns Apostelgeschichte Kapitel 1 die Tatsache mit, dass wir nicht bei emotionalen Bekenntnissen des Kreuzes stehen bleiben dürfen, sondern an das vollkommene Evangelium aus Wasser und Geist glauben müssen, bei dem Jesus die Sünden der Welt durch die Taufe, die er am Jordan von Johannes empfing, auf sich nahm und das Gericht für die Sünde am Kreuz empfing. Dass der Heilige Geist das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist in unseren Herzen bezeugt, so dass wir davon überzeugt werden, dass es keine Sünde mehr in unseren Herzen gibt, das ist genau die Wahrheit des einzigen Wortes des Evangeliums aus Wasser und Geist, das die Apostel der frühen Gemeinde predigten. Diejenigen, die an das Wort des auf diese Weise vollendeten Evangeliums aus Wasser und Geist der Errettung glauben, sind die wahren Zeugen des Evangeliums von heute. Und durch die Gemeinde, die dieses Evangelium predigt, geht das Werk des Reiches Gottes auch in diesem Moment weiter und das Reich Gottes wird ausgebreitet. Fragen und Antworten aus Apostelgeschichte Kapitel 1. Erste Frage. Durch den Glauben an welches Evangelium empfängt man die Taufe mit dem Heiligen Geist in seinem Herzen? Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist die Gabe des Heiligen Geistes, die man von Gott empfängt, wenn man an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt, bei dem Jesus die Sünden der Welt durch die von Johannes empfangene Taufe auf sich nahm und die Strafe für die Sünde am Kreuz verbüßte. Daher ist die Frage, wie empfängt man sie? Letztlich mit der Frage verbunden, an welches Wort des Evangeliums glaubt man? Erstens besagt das Wort der Bibel, dass der Urheber der Taufe mit dem Heiligen Geist den Heiligen Geist als Gabe denjenigen schenkt, die die Wegnahme der Sünde in ihren Herzen empfangen haben, indem sie an den Herrn glauben, der die Sünden der Welt abwusch, indem er die Taufe von Johannes empfing, das Gericht für die Sünde am Kreuz auf sich nahm und von den Toten auferstand. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 37 bis 39. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geiste getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 5. Die Taufe mit dem Heiligen Geist existiert nicht getrennt von dem Dienst der Taufe Jesu Christi und dem Dienst am Kreuz. Jesus nahm die Sünden der Welt auf sich, indem er die Taufe von Johannes empfing und nahm das Gericht für die Sünde am Kreuz an. Wir empfangen den Heiligen Geist als Gabe, indem wir von all unseren Sünden errettet werden, weil wir an dieses Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben. Im neutestamentlichen Zeitalter, im Hinblick auf den Dienst des Evangeliums der Errettung, durch den der Herr uns von den Sünden der Welt errettet, empfangen diejenigen den Heiligen Geist als Gabe, die die Wegnahme der Sünde in ihren Herzen empfangen haben, indem sie an die Taufe, die er von Johannes dem Täufer empfing, und an den Dienst am Kreuz glauben. Daher kommt der Heilige Geist Gottes als Gabe in die Herzen derer, die an dieses Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Dies ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Wenn wir Apostelgeschichte Kapitel 2 betrachten, so sagte Petrus nicht, dass man in Zungen reden oder emotionale Erfahrungen machen solle. Er sagt, tut Buße, und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 38. Die hier erwähnte Buße ist keine bloße emotionale Reue. Vielmehr ist es ein Wort, das besagt, dass man seine eigenen Gedanken ablegen und zu dem Glauben zurückkehren muss, der an die von Johannes empfangene Taufe Jesu Christi und den Dienst am Kreuz glaubt, um so seine Sünden beseitigen zu lassen und dadurch den Heiligen Geist als Gabe zu empfangen. Ebenso sagt Epheser, Kapitel 1, Vers 13, folgendes: Auf welchen auch ihr gehofft, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geiste der Verheißung. Der Heilige Geist wird nicht nach einer besonderen Glaubenserfahrung verliehen. Er ist vielmehr eine Gabe Gottes, die als Siegel des Heiligen Geistes in dem Moment gegeben wird, in dem man an das Evangelium der Errettung glaubt, das heißt an die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, und an das Gericht am Kreuz. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist kein zweiter Segen, sondern eine Gabe Gottes, die zeitgleich mit dem Empfang der Wegnahme der Sünde verliehen wird. Sie ist ein Siegel des Heiligen Geistes, das durch den Glauben empfangen wird. Daher lässt sich der Weg, die Taufe mit dem Heiligen Geist zu empfangen, durch den folgenden Glauben zusammenfassen. Erstens ist es der Glaube, der eingesteht, dass man selbst ein Sünder ist und das Gericht für die Sünde verdient hat und der auf Gottes Barmherzigkeit der Errettung hofft. Zweitens ist es der Glaube, der daran glaubt, dass Jesus Christus die Sünden der Welt auf sich nahm, indem er die Taufe von Johannes empfing, die Strafe für die Sünde am Kreuz auf sich nahm und dadurch alle Sünder von der Sünde errettete. Da dieser Glaube der Glaube ist, der an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt, nimmt der Herr diesen Glauben an und gießt als Antwort darauf den Heiligen Geist als Gabe in ihre Herzen aus. Drittens müssen wir die Tatsache erkennen, dass wir die Errettung von unseren Sünden ein für allemal durch den Glauben empfangen, der an das vom Herrn vollbrachte Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt. Es ist weder eine Errettung, die man durch das Halten des Gesetzes Gottes erlangt, noch eine Errettung, die man durch den Glauben an theologische Doktrinen erhält. Das Glaubensleben besteht nun nicht länger darin, die eigenen fleischlichen Gedanken und die eigene Selbstgerechtigkeit zu behaupten, sondern sich allein auf das vom Herrn gesprochene Wort des Evangeliums der Errettung zu verlassen. Den Heiligen Geist als Gabe durch den im Herzen geglaubten Glauben zu empfangen und nach dem Willen des Herrn zu leben, wird zum ersten Schritt des Glaubenslebens. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist kein erfahrungszentriertes Glaubensleben, sondern bedeutet, mit dem Heiligen Geist in einem gesegneten Glaubensleben zu wandeln, das durch den Glauben an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist erreicht wird. Glauben Sie daher in Ihren Herzen an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist? Und Sie müssen an der Grundlage des sicheren Wortes der Errettung festhalten, das bewirkt hat, dass Sie die Wegnahme der Sünde in Ihren Herzen empfangen haben. Der Heilige Geist wohnt in dem Herzen, das die Wegnahme der Sünde empfangen hat. Wenn jemand von Neuem geboren wird, indem er mit dem Herzen an den Dienst des Wassers und des Blutes Jesu Christi glaubt, so ist der Heilige Geist eben jener Heilige Geist, der in seinem Herzen wohnt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Taufe mit dem Heiligen Geist weder durch langes Beten noch durch Fastengebete oder durch die Handauflegung von Menschen empfangen wird. Sie bedeutet, den Heiligen Geist als Gabe allein durch den Glauben zu empfangen, der an den gerechten Dienst Jesu glaubt, bei dem Jesus Christus die Sünden der Welt durch die von Johannes dem Täufer empfangene Taufe auf sich nahm und das Gericht für die Sünde am Kreuz akzeptierte. Daher lautet die Frage wie folgt: Suche ich nach einer Erfahrung oder glaube ich an das vollendete Evangelium aus Wasser und Geist? Oder weiß ich, dass die Taufe mit dem Heiligen Geist eine Gabe Gottes ist, die denjenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, bereits gegeben wurde? Zweite Frage: Durch den Glauben an welches Wort des Evangeliums kann man ein treuer Jünger Jesu werden? In Apostelgeschichte, Kapitel 1, Verse 21 bis 22 heißt es: Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, anfangend von der Taufe Johannes bis zu dem Tage, an welchem er von uns aufgenommen wurde, von diesen muss einer ein Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Mit diesem Wort wird ausgedrückt, dass, um den Platz des Judas, der ein Jünger Jesu war, zu füllen, jemand aus der Mitte derer ausgewählt werden muss, die den Glauben an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist haben, genau wie die Jünger Jesu. Das heißt, nur jemand, der den Glauben an die Gerechtigkeit Jesu Christi besitzt, welcher die Sünden der Welt durch den Dienst der von Johannes empfangenen Taufe auf sich nahm, das Gericht für die Sünde am Kreuz auf sich nahm und von den Toten auferstand, konnte wahrhaftig ein treuer Jünger Jesu werden. Siehe Matthäus Kapitel 3, Verse 13 bis 17, Johannes Kapitel 1, Vers 29, Johannes Kapitel 19, Verse 17 bis 30 und Hebräer Kapitel 10, Verse 9 bis 18.